Gut, dann können wir anfangen. Sie sehen, ich bin hier ganz toll ausgestattet mit einem ganz tollen Mikrofon. In der letzten Sitzung Ihres Semesters haben Sie mal eine adäquate Tonqualität. Aber es ist nie zu spät. Wir werden ja auch heute die eigentlich wichtigsten Punkte behandeln, sodass gemessen an dem Inhalt auch die Tonqualität stimmt. Jetzt haben Sie sicherlich noch Fragen zu Hausarbeiten. Oder darf ich fragen, wer von Ihnen überhaupt eine Hausarbeit schreiben möchte? Oh, das sind erfreulich viele, da freue ich mich. Für mich sind die Hausarbeiten keine Last, sondern eine Herausforderung, an denen ich selbst wachsen kann. Und damit ich auch daran wachsen kann, damit es auch wirklich eine Herausforderung und kein Ärgernis wird, habe ich hier so ein paar Bemerkungen noch zu Hausarbeiten. Sollte ich eigentlich haben. Oder habe ich doch nie? Haben Sie erstmal Fragen zu Hausarbeiten, bevor ich jetzt noch was sage? Vielleicht haben Sie ja Fragen, nachdem ich was gesagt habe. Ich sage jetzt einfach mal was. Also wichtig wäre mir, Sie haben ja den Leitfaden gesehen, der steht ja im Internet, der Leitfaden für Hausarbeiten. Ich kann auch noch mal rumschicken. Wichtig wäre mir, dass Sie zunächst, ganz wichtig, dass Sie zunächst eine Leitfrage oder ein Leitproblem entwickeln. Das ist ganz wichtig. Das ist das Wichtigste. Also warum beschäftigen Sie sich mit diesem Thema? Warum haben Sie dieses Thema gewählt? Das wäre eine Frage, was ist interessant, was ist problematisch an diesem Thema? Wie sieht die Leitfrage aus? Die Leitfrage ist nicht zu weit. Nicht zu weit und nicht zu eng. Meistens ist sie zu weit, das ist die Gefahr, nicht zu weit. Ja. Zum Beispiel wäre es, glaube ich, zu weit, nur den Lebensformbegriff bei Rahel Yeggi zu behandeln. Das wäre zu weit. Ne? Wenn Sie jetzt einer Arbeit den Titel geben würden, der Lebensformbegriff bei Rahel Yeggi, dann wäre das in meinen Augen zu weit. Haben Sie eine Idee, wie Sie diesen Titel, dieses Thema so modifizieren können, denn dass es eine enge Leitfrage ist? Haben Sie eine Idee, dass es eine Leitfrage ist, die interessant ist? Vielleicht muss ich zu meinem Verständnis von Leitfragen noch was sagen, was anderes sagen. Das wäre vielleicht wichtig. Eine Leitfrage ist, ich habe es glaube ich schon mal gesagt, eine Leitfrage in den Geisteswissenschaften ist wie ein Experiment in den Naturwissenschaften. Naturwissenschaften untersuchen Sie die Natur, da stellen Sie eine Frage an die Natur in Form eines Experiments. Und wenn diese Frage gut gestellt ist, dann antwortet Ihnen die Natur und sie sagt Folgendes, zum Beispiel eine mögliche Antwort. Sie sagt sowas. Das wäre eine sinnvolle Antwort der Natur auf Ihre Frage, auf eine beliebige Frage. Und eine Antwort, die nicht sinnvoll wäre, wäre zum Beispiel sowas. Sehen Sie den Unterschied? Also das wäre hier die Antwort und das wäre halt nichts. Das wäre nicht interessant. Und genauso müssen Sie das oder sollten Sie das auch machen mit einem Text. So an den Text herangeht gut, der Lebensformbegriff bei Rahel Yeggi, das wäre jetzt nicht sowas, ja, aber es wäre auch nicht so eine schöne, es wäre vielleicht so eine monotone Linie. Ja, aber Sie wollen ja vielleicht mal eine Kurve haben, sowas, ne? Viel interessanter hier mit einem Maximum, mit einem Minimum, mit einem Wendepunkt. Ja, ist viel spannender. Also müssen Sie eine viel engere Frage formulieren. Ja. Also wie in den Naturwissenschaften, Sie müssen den Text herausfordern. je nachdem, wie Sie den Text befragen, so antwortet er Ihnen. Wenn Sie eine gute Frage stellen an den Text, dann antwortet er Ihnen auch gut. Wenn es ein guter Text ist, könnte immer noch sein, es ist ein schlechter Text, der keine Antworten gibt. Aber zumindest bei Kant ist es so, bei Hegel ist es so, bei Reinigi bestimmt auch, vielleicht nicht ganz so toll wie bei Hegel oder so, aber sie ist ja auch eine Hegelianerin noch ein bisschen. Ne? Also versuchen Sie daran, eine interessante Frage zu richten an den Text. Haben Sie eine Idee, wie man jetzt zum Beispiel eine Frage der Gestalt formulieren könnte an den Text von Rahel Jeggi? Damit eben sowas vielleicht rauskommt. Sowas. So eine schöne Linie. Nicht so ein Datenrauschen. Nicht so ein Chaos hier. Vorschläge. Genau, genau. Können wir Lebensformen kritisieren? Das wäre zum Beispiel eine gute Leitfrage, weil da müsste man erstmal erklären, was überhaupt Lebensformen ist. Das wäre der erste Teil. Da müsste man fragen nach dem normativen Status von Lebensformen. Inwiefern haben Lebensformen Normativität? Inwiefern sind Lebensformen nur relativ? Ja, das ist so die Frage, welcher Status, welchen normativen Status hat eine Lebensform? Den Begriff des Lebens müsste man genauer untersuchen. Ist ja nicht der biologische Lebensbegriff, den Rahel Jeggi hier hat. Dann müsste man untersuchen das Verhältnis von Sein und Sollen. Ne? Naturalistischer Fehlschluss, Fragezeichen, sowas. Solche Probleme könnte man in diesem Kontext klären. Dann müsste man überlegen, gibt es Kriterien, eben anhand deren sich Lebensformen, so wie sie Jeggi versteht, kritisieren lassen. Und so weiter und so fort. Ne? Das wäre zum Beispiel eine sinnvolle Leitfrage. Weil sie nämlich da dann auf Themen kommen, die vielleicht Rahel Jeggi noch gar nicht so behandelt hat, ne? Oder so explizit. Ne? Also eine Leitfrage ist dann besonders interessant, wenn Sie eine Frage verfolgen, die der Autor, die Autorin so gar nicht verfolgt hat. Ja, wo Sie dann dieses Werk, diesen Text aus einer anderen Perspektive lesen können. Ja? Und sich praktisch aus dem Text diese Stücke zusammensammeln und unter Ihre Leitfrage bringen. Das Langweiligste wäre, wenn Sie eben eine Leitfrage wählen, die einer Überschrift entspricht in diesem Text. Aber dann müssen Sie einfach nur wiedergeben. Sie wollen ja nicht wiedergeben, Sie wollen ja rekonstruieren, Sie wollen ja auch kreativ mit dem Text umgehen. Kreativ ist man zum Beispiel dann, wenn man eine Frage stellt, die quer zu der Gliederung verläuft. Ja, eine Frage, deren Beantwortung voraussetzt, dass Sie aus verschiedenen Teilen des Textes bestimmte Aspekte beleuchten. Ja. Eine Frage, die nicht parallel zu der Gliederung des Textes verläuft, sondern irgendwie quer dazu liegt. Ja, dann lesen Sie den Text aus einem anderen Blickwinkel, als ihn der Autor geschrieben hat. Dann werden Sie schon kreativ mit dem Text. Ja? Sie müssen ihn mal anders perspektivieren, Sie müssen mal ein Kapitel überspringen, Sie können selektieren, Sie können sagen, das ist nicht wichtig für mich, die Leitfrage ist so spezifisch, dieser Teil des Textes interessiert mich überhaupt nicht, weil der nicht relevant ist. Ja. Wenn Sie so mit dem Text arbeiten können, dann sehen Sie, dass die Leitfrage sinnvoll war oder spezifisch, ja. Fruchtbar. Ja. Weil dann ist nicht plötzlich alles relevant. Also eine Leitfrage ist dann sinnvoll oder greift, wenn nur ganz spezifische Teile des Textes plötzlich für Sie eine ganz große Relevanz erhalten. Dann merken Sie, dass Sie eine gute Leitfrage entwickelt haben. Wenn dagegen für Sie jede Seite gleich relevant ist des Textes, bezogen auf Ihre Leitfrage, dann kommen Sie ja gar nicht voran, weil dann können Sie den ganzen Text plötzlich heranziehen und das schaffen Sie nicht, weil der hat 400 Seiten. Dann wissen Sie gar nicht, ja, was soll ich jetzt da auslassen oder nicht, dann ist es willkürlich, dann sagen Sie, gut, dann lese ich halt nur die ersten 50 Seiten und der Rest, da komme ich halt nicht mehr dazu. Dann merken Sie, das ist keine gute Leitfrage. Gut dagegen, wenn Sie genau wissen, Seite 5, Seite 7 und Seite 220. Vielen Dank. Ja, das ist relevant. Oder wenn Sie anhand des Indexes hinten, Begriffsindex, ja, suchen. Ja. Oh, da kommt dieser Begriff vor. Aha, danach richte ich jetzt die Literaturauswahl aus. Ja. Das ist eine gute Leitfrage. Ja, und eine gute Leitfrage, wenn sie denn gut ist, zieht nach sich eine Methode. Eine Methode. Das heißt, eine Leitfrage wird sich nicht auf einen Schlag beantworten lassen. Ja oder nein, das ist nicht die Antwort, die Sie auf die Leitfrage hören wollen, in der Regel, sondern die Antwort auf eine Leitfrage, die muss entwickelt werden durch Gedankenschritte. Und die wiederum leiten dann über zur Gliederung. Also aus der Leitfrage folgt die Gliederung. Weil um die Leitfrage zu beantworten, müssen Sie erst das machen, dann das, dann das, dann das, das ist die Methode. Und danach richtet sich dann auch die Gliederung der Arbeit. Wie ich schon vorhin sagte, Frage, können wir Lebensformen überhaupt kritisieren? Wir müssen klären, was ist eine Lebensform nach Rahel Yegi? Hat sie normativen Status? Problem von Sein und Sollen? Relativismus? Solche Sachen. Entwickelt sich dann alles. Ne? Und diese Methode können Sie gerne dann auch in der Einleitung, in der Sie die Leitfrage formulieren, als solche darlegen. Sagen, also ich gehe im Folgenden so vor, um diese Leitfrage zu beantworten, werde ich zuerst das machen, dann werde ich das machen und abschließend werde ich das machen. Das wäre dann so ein Gedankengang. Und die ganzen Gedankenschritte sollten in einer gewissen Logik aufeinander aufbauen. Was haben wir noch? Genau, Sie sollten noch, wenn Sie sich mit komplexen Sachverhalten befassen, sollten Sie immer auch versuchen, das recht anschaulich darzustellen. Also zum Beispiel Beispiele, aber auch Kritik. Also Sie werden manchmal, um die These zu stärken und zu veranschaulichen, Beispiele entwickeln müssen oder können, die diese sehr abstrakten Themen konkret werden lassen. Also wenn da jetzt da die Rede von Kritik von Lebensform ist, ist ja sehr abstrakt, können Sie sich mal überlegen, ja, wie sähe das jetzt konkret anhand einer konkreten Lebensform aus? Ja, was wäre da so ein Beispiel? Das muss natürlich gut gewählt sein. Ne? Beispiele sind immer heikel, aber sie haben den Vorteil der Plausibilität, der Anschaulichkeit und auch Kritik. Also wenn Sie jetzt dann zum Beispiel am Ende merken, das Konzept geht nicht ganz auf oder ich habe jetzt versucht, das zu rekonstruieren, ich habe versucht, es über Beispiele plausibel zu machen, aber es geht nicht ganz auf, dann können Sie gerne jederzeit auch oder am besten am Ende der Arbeit dann noch die Kritik äußern, wo geht es nicht auf, wo sehen Sie ein Problem, wie könnte man es vielleicht anders darstellen. Ja, das sind so diese drei Punkte, die Sie nach meiner doch mittlerweile schon etwas länger währenden Lehrerfahrung berücksichtigen sollten, um eine gute Hausarbeit zu schreiben, die für mich dann zur Herausforderung wird. Dass ich dann nicht sage, oh, 20 Hausarbeiten schon wieder, sowas Lästiges. Es ist eine Win-Win-Situation, ich habe eine Herausforderung, Sie haben eine gute Note. Was will man mehr? In der Uni. Also berücksichtigen Sie diese Punkte und wenn Sie sich nicht ganz sicher sind, ob diese Leitfrage so spezifisch ist, wie es wir gerade besprochen haben, können Sie mir gerne einen Entwurf schicken, ein paar Zeilen, Ihre Idee, Ihre Frage, dann kann ich Ihnen da nochmal eine Rückmeldung geben, sagen, vielleicht doch zu weit oder vielleicht zu spezifisch und dann noch ein bisschen was abklären, bevor Sie sich dann an die Ausarbeitung machen. Haben Sie nach diesem Prolegomena jetzt noch hier irgendwelche Fragen? Ja. Ich glaube, das war im September, oder irre ich mich? 22. September, genau, das steht auch auf diesem Merkblatt für Hausarbeiten, die ich im LSF-System reingestellt habe. Sonst noch Fragen?
Ja, egal, es steht bestimmt noch.
Fragen Sie ruhig nochmal, jetzt haben wir noch die Zeit.
Ja, wollen Sie es analog oder wollen Sie es?
Ach ja, gute Frage, ich glaube, ich habe es auch reingeschrieben. Digital genügt. Digital. Schicken Sie es mir einfach als PDF oder als Word-Dokument. Und dann kann ich da direkt meine Kommentare reinmachen.
Wie wollen Sie es dann mit der Eigenständigkeit?
Das können Sie scannen oder es genügt auch, wenn Sie nur schreiben. Oh, Julia Nieder-Rümelin, Demokratie und Kosmopolitismus. Das ist ja interessant. Wenn Sie einfach schreiben, gezeichnet, im separaten Dokument, gezeichnet, getz, und dann der Name. Also hier dann die Erklärung und dann am Ende das schreiben. Okay. Brauchen Sie nicht scannen, wenn es zu aufwendig ist. Okay. Bitte. Genau, Sie können mir, wie gesagt, Sie können mir Ihren Entwurf schicken per E-Mail. Schicken Sie mir eine Seite, ein paar Zeilen mit Titel und mit Gliederung vielleicht. Gliederung muss nicht mal unbedingt sein, weil Gliederung ist nicht so aussagekräftig. Mit Ihren Kerngedanken, was die Leitfrage ist, wie Sie versuchen, das zu beantworten. Per E-Mail am besten, kann ich Ihnen dann noch eine Rückmeldung geben. Sie können aber auch gerne mit mir so spontan einen Sprechstundentermin vereinbaren, wenn Sie wollen. Ich habe die Erfahrung gemacht, dass es sehr effizient ist, sehr effektiv, wenn man es nur als praktisch als per E-Mail macht. Ne? Das ist mir praktisch auch genug. Ja? Also je nachdem, wie Sie es wollen, ne? können Sie entscheiden. Ja. Mhm. Genau, also Sie brauchen nicht unbedingt viel Sekundärliteratur zu verwenden. Brauchen Sie gar nicht. Also es könnte sogar sein, dass Sie gar nichts verwenden können, weil zu Rahel Yeggi gibt es ja noch gar nicht so viel. Das Buch ist ja so neu. Ein bisschen was gibt's. Aber die meiste Sekundärliteratur kommt ja erst noch in den Jahrbuchkontroversen, die jetzt im nächsten Jahr stattfinden. Der Begriff ist noch nicht so in aller Munde. Aber Sie können natürlich was dazu nehmen, aber Sie müssen es jetzt nicht unbedingt, würde ich sagen, ja. Oder hatten Sie sonst noch eine Frage? Gut, also wenn keine, doch da.
Wie sieht es aus mit Quellen aus dem Internet? Weil es gibt ja verschiedene, zum Beispiel das Stanford Lexikon.
Stanford Encyclopedia, SEP. SEP.
Ist sowas akzeptiert?
Ja, also die SEP ist sehr gut. Die ist mit die beste. Stanford Encyclopedia of Philosophy, die ist sehr gut.
Und ähnliche solche Quellen?
Es gibt noch die Internet Encyclopedia, IEP, die geht auch. Aber die Stanford ist die beste. Ich würde mich dann nur darauf beschränken. Okay. Die können Sie direkt zitieren. Aus Wikipedia würde ich eher nichts zitieren. Wikipedia ist nicht so.
Und wenn man das zitiert, dann zählt es als Sekundärliteratur?
Ja.
Sekundär. Genau. Mit so typisch den Url von der Website angeben und dann zuletzt aufrufen. Mhm.
Hier bei der Stanford Encyclopedia gibt es immer eine Rubrik. Wie soll man zitieren? Ja. Schauen Sie mal, und da sehen Sie dann genau diese Angabe. Sie sehen zu jedem Artikel genau den Nachweis.
Okay. Wenn man dann jetzt Rahel Yeggi zitiert, dann und die sowieso die ganze Zeit zitiert, dann kann man auch einen Absatz vielleicht auch schreiben, begleitet so und so.
Mhm. Ja, genau, Sie können zum Beispiel auch Siegeln vergeben, das habe ich aber auch in diesem Leitfaden geschrieben. Also Sie können dann sagen KF, Kritik von Lebensform, Komma, die Seitenzahl. Und das ist immer in Klammern, das ist die Harvard oder Chicago Zitationsweise, direkt neben dem Zitat. Ja.
Und dann also
ja, eben da oder nochmal die Seite aufführen. Das ist ganz beliebig. Gut. So, wenn jetzt keine Fragen mehr sind, dann können wir endlich weitermachen. Nämlich auf die Leitfragen übergehen. Was versteht Rahel Yeggi unter einer Lebensform? Haben wir schon ein bisschen besprochen. Heute gehen wir noch mal ein bisschen ausführlicher drauf ein. Zweitens, inwiefern lassen sich Lebensformen kritisieren bzw. normativ bewerten? Das ist die von Kommilitonen vorgeschlagene geeignete Leitfrage für eine Hausarbeit. Drittens, wie verhält sich Rahel Yeggis Begriff der Lebensform zu den bisher behandelten bei Wittgenstein, Food und Thompson? Da ist die Dame nochmal. Das Buch ist aus dem Jahr 2013, also sehr, sehr rezent. Und deswegen gibt es dazu auch noch nicht so viel Sekundärliteratur. Ach, jetzt habe ich das falsche Dokument. Jetzt muss ich ganz kurz schauen. Das ist das Falsche. Obwohl, Lesen wir mal da weiter, ist vielleicht doch nicht schlecht. Genau, also wir könnten jetzt noch mal ein bisschen ausführlicher eingehen in den Folien, die ich Ihnen, glaube ich, rumgeschickt hatte. Ich bin mir gar nicht sicher. Hatte sie sich auch noch ein bisschen ausführlicher darüber geäußert, was Lebensform ist, aber vielleicht haben Sie es noch in Erinnerung. Was hat die Rayleigh gesagt? Was sind Lebensformen? Nachdem sie hat da den Lutz Wingert hat sie zitiert. Vielleicht wissen Sie es noch. Was ist eine Lebensform nach Rayleigh? Haben Sie noch eine Idee? Genau, das ist der Punkt. Das zitiert sie. Da zitiert sie einen anderen Philosophen, Soziologen. Erstmal ganz allgemein ein Zusammen, eine Einheit, könnte man sagen, gewisser Praktiken. Und jetzt stellt sie sich die Frage, ja, inwiefern wie Lebensformkritik verstanden werden muss. Und eine These ist jetzt die, dass sie sagt, es sind die Rahmenbedingungen des Handelns. Es geht also nicht mehr, das ist die Pointe, es geht nicht mehr so sehr um die Motivation, wie bei Kant, der Wille. Es geht auch nicht so sehr um die Handlung, um die es ja bei Kant gar nicht so sehr geht. Die Handlung ist eher so ein utilitaristisch-konsequenzialistisches Objekt. Ja? Was sind die Handlungen? Das Folgen oder so, sondern sie fragt sich nach den Rahmenbedingungen, innerhalb deren überhaupt erst gewisse Handlungen zustande kommen. Ja. Das ist so der Ansatz. Und weil sie eben diesen breiten Rahmen setzt, kommen sofort soziologische Aspekte ins Spiel, gewisse relativistische Aspekte ins Spiel, die sich nicht mehr unmittelbar moralisch bewerten lassen. Wie es jetzt zum Beispiel der Fall wäre mit einer Maxime. Eine Maxime, da können wir nach Kant jedenfalls ganz einfach einen Maximentest machen, universalisieren, testen, prüfen, lässt sie sich widerspruchsfrei verallgemeinern. Wenn nicht, dann haben wir damit ein Problem. Falls schon, müssen wir noch ein bisschen auf die Motivation schauen. Wir haben jedenfalls gewisse Kriterien an der Hand und das funktioniert bei Lebensformen nicht mehr, bei der Kritik von Lebensformen. Ja. Also hier, das ist nochmal eine Wiederholung, spricht sie von einem Bezugsrahmen, in dem wir handeln und uns orientieren. Normative Orientierung, die Begriffe, in denen wir uns verstehen, das gesamte Arsenal sozialer Praktiken, aus denen sich unsere Handlungsoptionen ergeben. Schauen Sie, da ist noch gar nicht von der Handlung selbst die Rede, sondern von der Bedingung der Möglichkeit von Handlung überhaupt. Ja. Die Lebensform gibt die Handlungsoption vor. Ja. Die Frage ist in jeder Hinsicht, was für Handlungen sind damit gemeint? Mir scheint, dass sie nicht so die These vertreten könnte, widerspruchsfrei, dass auch die rein moralischen Handlungen, die moralisch relevanten Handlungen durch die Lebensform kontextbedingt sind. Das wäre doch sehr, sehr extrem, aber bitte. Gut. Genau, guter Punkt. Also Handlung und Lebensform stehen in einem Verhältnis. Also wenn die Lebensform eine Handlung irgendwie hervorbringt, dann treibt die Handlung natürlich auch die Lebensform weiter. Das ist ja klar. Also so eine Reziprozität. Das ist wichtig. Also Lebensform und Handlung. Und die Handlung wirkt sich dann wieder auf die Lebensform zurück. Die Handlung, meinten Sie das so? Diese Art, ne? Die Handlung, das sind die Optionen jedenfalls, die Optionen. Wenn dann mal die Handlung erschienen ist, stattgefunden hat, dann trägt die Handlung natürlich die, reproduziert, wie Sie sagen, die Lebensform. Ja. Genau, dann hatten wir das letzte Mal das Beispiel von Hilary Putnams Begriff der Unkeuschheit behandelt. Haben Sie noch eine Idee, wie man das jetzt hier im Rahmen einer Lebensformkritik behandeln kann, Unkeuschheit? Wenn jetzt da jemand sagt, das ist aber unkeusch, was kann man dann sagen über die Lebensform? Oder wenn jemand jetzt sagt, hier, meine Ehre ist jetzt aber verletzt. Sie haben gerade meine Ehre verletzt. Ist auch ein Beispiel hier. Die Ehre ist das wichtigste Gut der Frau. Haben Sie eine Idee? Was könnte man sagen? Also, der Begriff der Ehre, ich hatte das letzte Mal drüber gesprochen. Ehre kommt zum Beispiel in der Philosophie als ethische Kategorie so gut wie nicht mehr vor. Es gibt ganz selten nur noch Ethiken der Ehre. Johann Gottlieb Fichte hat den Ehrbegriff ins Spiel gebracht und damit versucht, den kategorischen Imperativ bei Kant etwas weiter zu konkretisieren. Aber ansonsten spielt der Ehrbegriff in der heutigen ethischen Debatte keine Rolle mehr. Warum nicht? Ja. Genau, Sie haben es schon angesprochen, in den Praktiken verankert. Wenn Sie das jetzt mal beziehen auf die Lebensform, inwiefern wäre dann der Ehrbegriff ein Ausdruck einer dahinterstehenden Lebensform? Oder was könnte das für eine Lebensform sein, die dahinter steht, die wir jetzt so nicht mehr akzeptieren würden? Genau, also es müsste auf eine Lebensform schließen lassen, die wir nicht mehr so ohne weiteres annehmen könnten. Was wäre das für eine Gesellschaft zum Beispiel? Überlegen Sie mal, da wo der Ehebegriff wichtig ist, was fehlt da? Verglichen mit der heutigen Zeit jetzt in den meisten Gesellschaften. Beispiel, dass man sagt, ich muss die Ehre wiederherstellen oder sowas. Auf was lässt es schließen? Was würde da fehlen in so einem System? Ja? Genau, genau. Ja? Oder Rache, Blutrache, Ehre. Das deutet darauf hin, dass da kein Rechtssystem existiert, was diese Verletzungen, intersubjektive Verletzungen, auf eine objektive, geregelte Weise löst. Ja. Also mit Verteidiger, mit Ankläger, Staatsanwalt, mit Richtern. So ein objektiver Geist, würde jetzt Hegel sagen, der das regelt, sondern vielleicht würde Hegel sagen, ihr Begriff ist eher noch subjektiver Geist. Ne? So Empfindungen, sowas. Ne? Also man könnte sagen, wir können jetzt so den Begriff der Ehre kritisieren oder die Praxis der Ehre, weil wir darauf dann schließen können, dass da eine Lebensform zugrunde liegt, die eben gewisse Rahmenbedingungen nicht hat, juristische Rahmenbedingungen, sonstige Dinge, ja, sondern die das Ganze stark individualistisch löst, ne? Willkürlich so zum Beispiel. Ne? Das wäre eine Möglichkeit. Keuschheit ist genau dasselbe, da wird eine gewisse Sexualmoral im Hintergrund stehen, aber vielleicht auch ein gewisser Ehrbegriff natürlich, den man mit gewissen Gründen kritisieren kann, vielleicht auch verteidigen kann, aber man muss eben immer auf das dahinterstehende System muss man schauen. Ja. Das sind so die Beispiele. Ja, und jetzt sind wir an dem Punkt, wo wir das letzte Mal gewesen sind. Und da müssen wir jetzt weiterlesen. Ich glaube, hier waren wir. Ich lese mal weiter. Wenn ich nun eingangs unterschieden habe zwischen Geschmacksfragen, die roten Cowboystiefel und Problemen, die auf moralisch begründete Gebote und Verbote zielen, das Verprügeln von Kindern, so bewegen sich die Fragen, um die es der Kritik von Lebensform geht offenbar in einem unklar definierten Zwischenbereich. Schauen Sie, das ist jetzt ein Punkt, der für Ihre Frage relevant wäre. Ja? Zwischenbereich, unklar. Da wird es spannend. Da können Sie jetzt selbst ansetzen. Da, wo Sie selbst sagt, das ist unklar, da können Sie jetzt versuchen, noch Differenzierung einzubringen. Also in einem etwas unklar definierten Zwischenbereich. Die hier vorgestellten Probleme scheinen eine mittlere Ebene zwischen moralischen Geboten und Verboten einerseits und Geschmacksfragen bzw. der Überantwortung an rein individuelle und beliebige Entscheidungsfindung andererseits zu betreffen. Das ist also gerade der Punkt. Das ist jetzt ein Problem. Hier haben Sie jetzt ein wirklich systematisches Problem, was Sie weiter zum Beispiel in der Hausarbeit behandeln könnten. Warum? Wollen wir uns das mal hier anschauen. Die Lebensform hat eine kritische Zwischenstellung. Und zwar wo? Wenn Sie jetzt nochmal wiederholen. Wo steht die Lebensform? Zwischen was steht sie? Was macht die Lebensform so problematisch? Oder eine Kritik an ihr so problematisch? Wir haben hier einmal die Moral und einmal vielleicht den Individualismus. Hier könnte man auch sagen, Objektivität, ganz starke Objektivität. Und hier haben wir Indifferenz oder Relativität. Und die Lebensform, die ist genau dazwischen. Hier. Da ist sie. Warum ist das jetzt problematisch? Oder inwiefern kann man sie jetzt dazwischen setzen? Oder würden Sie meiner Interpretation widersprechen? Habe ich das Zitat richtig jetzt hier veranschaulicht, Ihrer Meinung nach? Ja.
Das Problem scheint dann aber zu sein, dass man für die Moral und die Kritik an der Moral klar Maßstäbe zu haben scheint. Eben was richtig und was falsch ist. Mhm. Allein weil es halt ein Ausdruck von Individualismus zu sein scheint. Und hier hat man also gar keine klare Maßstäbe, was man kritisieren können soll.
Genau. Vielleicht gar nicht darf, ne, wenn man sagt, alles ist erlaubt. Oder man könnte sagen, es ist überhaupt nicht Gegenstand von, ist es überhaupt nicht kritikfähig, überhaupt kein möglicher Gegenstand von Kritik, könnte man auch sagen. Und wie bezieht jetzt die Lebensform dazu Stellung? Was ist jetzt genau das Problem? Sie haben also jetzt die beiden Problempunkte hier angesprochen. Die Lebensform scheint irgendwie dazwischen zu liegen. Sie scheint einerseits nicht bloß so einen Individualismus zu betreffen. Lebensformen sind nie nur ganz individualistische Angelegenheiten. Zum Beispiel könnte man sich fragen, kann es eine Lebensform geben? Ich glaube, die Frage kam mir auch vor, die nur von einer Person gelebt wird. Das ist eine spannende Frage. Ne? Kann es Lebensformen geben, nur einen Träger haben? Ja. Oder setzt Lebensform notwendigerweise begrifflich oder wie auch immer voraus, dass es mindestens zwei Subjekte gibt, die diese Lebensform adaptieren oder exemplifizieren? Das ist eine spannende Frage. Ne? Ich glaube schon, dass man fast sagen kann, Lebensform braucht Intersubjektivität. Das ist jetzt aber eher mal nur eine Intuition von mir. Ne? Das heißt, Lebensform als individualistische Verhaltensweise geht nicht. Stichwort Sprachspiel. Hier könnten Sie sehr schön auf Wittgenstein eingehen, auch auf dieses Privatsprachenargument. Ich glaube, dass man das da in gewisse Nähe bringen kann. So wie wir keine private Sprache haben können, so können wir auch keine private Lebensform haben. Ist jetzt aber mal nur eine Vermutung. Da könnte man zum Beispiel auch drüber schreiben. Ja. Hatten Sie sich gemeldet? Ja.
Ich würde Frau Vollmers beantworten und sagen, es könnte schon sein, dass ein Lebensform nur von einer Person gelebt wird, aber die sozusagen immer zwingend in Relation also zur Gesellschaft zu denkbar ist. Gab es nicht da auch das Beispiel des Einzelnen? Also wenn es jetzt nur eine Person gäbe auf dieser Welt, die Einzelner wäre, dann gäbe es jetzt trotzdem die Lebensform des Einzelnen noch, aber die zeichnet sich ja dann davon aus,
Nur in Opposition zu einer anderen. Also nur als Kritik an etwas, was notwendigerweise intersubjektiv ist. Hätte also keinen unabhängigen Status davon. Also wäre so abgeleitet davon. Ja. Ja. Mhm. Ja. Spannend. Ne? Also Einzieglertum ist eine Lebensform, die notwendigerweise nur von einem Individuum exemplifiziert wird, vielleicht schon rein begrifflich, aber das Einzieglertum ist eine Reaktion auf eine etablierte Lebensform und insofern hat Einzieglertum als solches keine Bedeutung, sondern nur immer in Relation zu Bestehenden, als Kritik an Bestehenden. Ne? Also Einzieglertum als Kritik der Lebensform, Fragezeichen, als eine Lebensform, die selbst eine Kritik an einer anderen Lebensform ist, könnte man sich fragen. Als ein Gegenentwurf sozusagen. Ne? Gegenentwurf. Haben Sie eine Idee, jetzt mal ganz schematisch hier, klar, hier kann man Objektivität erkennen, jedenfalls gibt es da Theorien, hier kann man es nicht, hier ist alles erlaubt. Wie kann man dann die Lebensform behandeln, wenn wir diese zwei Extrempunkte haben dazwischen? Wie können wir uns dann der Lebensform nähern, um darüber irgendwas normativ auszusagen? Was wären denn Kriterien, anhand deren wir Lebensformen dann kritisieren könnten? Wenn wir jetzt zum Beispiel nicht sagen können, Verallgemeinerungsfähigkeit oder sowas, wie bei Maximen oder so. Denken Sie nochmal zurück an das, was ich sagte, es sind Rahmenbedingungen. Lebensformen sind Rahmenbedingungen. Inwiefern können wir Rahmenbedingungen kritisieren? Wäre die Tatsache, dass eine Lebensform Bestand hat, ein Anlass zur Kritik?
Nee, vielleicht insofern, dass man sagt, eine Lebensform ist dann schlecht, wenn sie nicht lange Bestand
hat. Ah ja, okay. Dass man sagt, eine Lebensform ist instabil irgendwie, so, die implodiert, die ist nicht tragfähig. Ja? Gut, das wäre so ein Indikator, ne? Dass man sagt, eine Lebensform ist irgendwie nicht verallgemeinerbar, ist nicht akzeptabel für eine gewisse Anzahl von Individuen, Subjekten. Sie ist keine gute Form des Zusammenlebens. Okay? Oder man könnte vielleicht auch sagen, Lebensformen geben Handlungsoptionen vor, die zu schlechten Handlungen führen, zu moralisch verwerflichen Handlungen, könnte man auch sagen. Das wären alles mögliche Ansatzpunkte. Wir schauen nochmal drauf. Das Zitat. Also hier, das ist der Punkt, die hier vorgestellten Probleme scheinen eine mittlere Ebene zwischen moralischen Geboten, das ist hier Objektivität, einerseits und Geschmacksfragen, Individualität, Entscheidungsfindung, Relativität, andererseits zu betreffen. Ja, das ist die Position. Eine Lebensform, in deren Zentrum das Fernsehen oder Shopping Malls stehen, mag öde sein, die bürgerliche Ehe bieder, die Provinz langweilig, das Interesse an Esoterik regressiv, die mit Porzellankatzen dekorierten Fenster des Reihenhauses kitschig oder spießig, füge ich jetzt noch hinzu, und das mit Mitteln der Schönheitschirurgie angestrebte Schönheitsideal steril. Aber weder richten diese Dinge direkten Schaden an, noch verletzen sie das Prinzip der universellen Achtung vor der Autonomie des anderen. Also das wäre ja nur hier jetzt feststellbar, sowas bei einer Moral, Maxim oder so. Allerdings weist der Umstand, dass sich eine solche Fragen adressierende Kritik eines Vokabulars bedient, das reicher ist als das von richtig oder falsch und gut oder schlecht, auf etwas Wichtiges hin. Das Vokabular, mit dem wir Lebensformen qualifizieren und kritisieren, besteht, um es mit einem Ausdruck von Bernard Williams zu sagen, aus dichten ethischen Begriffen, thick ethical concepts. Lebensformen können erfolgreich sein, war so der Punkt, oder scheitern, florieren oder verarmen. Sie sind steril, unlebendig, kitschig, spießig, öde, regressiv oder umgedreht. Cool, originell, mitreißend, faszinierend, progressiv. Das muss aber gerade nicht bedeuten, dass es sich hier um weiche Kriterien handelt oder dass sich mit einer Kritik, die sich solcher Kriterien bedient, nur reduzierte Geltungsansprüche verbinden. Aber wie genau sind solche Geltungsansprüche dann beschafft? Das fragen wir uns auch. Also, schauen Sie, jetzt haben Sie schon für Ihr Hausarbeitsthema, das der Kommilitone hier vorgestellt hat, einen weiteren Ansatzpunkt, nämlich, wie reden wir überhaupt über Lebensformen? Welche Kriterien lassen sich überhaupt an Lebensformen anwenden? Natürlich nicht mehr die Kriterien wie moralische Begriffe, die sich auf Maximen oder Handlung richten. Ja? Oder würden Sie sagen, dass eine Handlung originell ist, eine Maxime originell, eine Maxime progressiv, eine Maxime kitschig? Würden Sie eher nicht sagen, oder? Eine Handlung, kann eine Handlung kitschig sein? Ich glaube nicht, oder? Ich weiß nicht, was wäre eine kitschige Handlung? Ach doch, mir fällt was ein, natürlich, ja klar, könnte schon sein, ja. Mir fällt was ein, ja. Aber das würden wir eher selten sagen. Auch progressiv würden nicht sagen, eine Handlung ist progressiv, sondern eher der Kontext, innerhalb dessen gewisse Handlungen sich vollziehen. Ja. Also zum Beispiel jetzt irgendwie eine Handlung wäre, ich kaufe mir Bio-Lebensmittel ein, in den Biomarkt. Könnte man vielleicht sagen, das ist irgendwie progressiv oder so, oder spießig oder ich weiß nicht was, aber eher wohl die dahinterstehende Gesinnung oder genau genommen die Lebensform, von der diese Handlung ein Ausdruck ist. Ja, ich gehöre zu einem progressiven Milieu oder auch nicht. Die Handlung ist Ausdruck dieser geteilten Lebensform. Ja, also es ist ganz spannend, jetzt hier mal zu schauen, wie werden Lebensformen qualifiziert, was für Begrifflichkeiten verwenden wir, welche Begrifflichkeiten treffen hier nicht mehr zu. Das wäre dann zum Beispiel auch ein möglicher Gliederungspunkt für Ihre Hausarbeit. Wie können, mit welchen Begriffen, sprachlich, wie adressieren wir, so wie sie sagt, Kritik? Dichte ethische Begriffe? Ja. Aber natürlich können wir uns jetzt fragen, inwiefern sind solche Begriffe wie, jetzt mal positiv gewendet, cool, originell, mitreißend, faszinierend, progressiv, moralisch gut? Nicht alles, was cool ist, muss moralisch gut sein. Es kann cool sein, in einer bestimmten Situation zu rauchen, obwohl es verboten ist. Ja? Und mit dem Rauchen kann ich dann aber irgendwie einen Feueralarm auslösen oder so. Ja, und dann wird es moralisch schon wieder bedenklich. Also Coolness, so diese Leichtigkeit, diese gespielte Gleichgültigkeit, kann in bestimmten Kontexten eben, wie mir scheint, durchaus moralisch problematisch sein. Also hier scheint jedenfalls nicht diese Unterscheidung von jetzt kitschig auf der einen Seite oder cool der Unterscheidung zwischen böse und gut 1:1 zu entsprechen. Oder? Okay. Ah, das ist interessant. Ich glaube doch. Also ist aber eine gute Frage. Ich glaube schon. Denken Sie nochmal an ästhetische Urteile bei Kant oder so. Er spricht von einer subjektiven Allgemeinheit. Also er spricht ja von ästhetischen Urteilen und bloßen Geschmacksurteilen. Ne? Also so Geschmack, dem einen schmeckt halt das, dem anderen das. Ne? Ja. Aber zu sagen, das ist schön, da wird zumindest der Anspruch erhoben. Aber schön, aber Kitsch ist auf jeden Fall eine ästhetische Kategorie. Da waren Sie sicherlich schon, wenn Sie ins Museum Brandhorst gehen, hier in einem Königsplatz, gibt es von meinem Lieblingskünstler Jeff Koons. Das ist ja der Kitsch-Künstler. Jeff Koons heißt er, glaube ich. Gell? Koons, ganz toller. Zum Beispiel hat er so ein, der macht sehr viel aus Porzellan. Haben wir hier nicht auch von Porzellan? War da nicht auch irgendwie Porzellan hier drin? Porzellankatzen, ja, da kommt es ja schon hier. Genau, Porzellankatzen. Der hat, Sie kennen vielleicht dieses Äffchen von Michael Jackson, der hat irgendwie so ein Affe mal, irgendwie so ein Spielaffe gehabt, so ein Tier, so ein Haustier. Da gibt es so eine Porzellanfigur von diesem Äffchen. Und das ist natürlich Kitsch, das ist Kitsch per se. Ja. Und der macht irgendwie andere Dinge noch aus Porzellan. Aber das ist eine ästhetische Kategorie und selbst wenn Sie jetzt jemandem, also ich finde Porzellan jetzt gut, das ist jetzt vielleicht, gut, das werden Sie sagen, subjektiv oder so, ja. Aber ich, ja, Porzellan scheint so ein typischer Fall von Kitsch zu sein. Und wenn Sie jetzt jemandem sagen, der so Porzellanäffchen sammelt oder sowas, oder auch zum Beispiel so diese ganzen Vitrinen, wo dann so kleine Gegenstände drinstehen, ja, dann kann man sagen, das ist Kitsch. Das würde die andere Person aber vielleicht sogar dann auch akzeptieren, würde sagen, ja gut, das ist halt Kitsch, aber mir gefällt's. Es ist kitschig, okay, ich bin ein bisschen spießig, ich habe da so meine Vitrine mit meinen irgendwie Gegenständchen, die ich da gesammelt habe, hier mal irgendwie so ein Fingerhut, hier mal irgendwie so ein Tannenbäumchen aus dieser Region, hier so ein Schloss Neuschwanstein in so einer Schneekugel drin. Ist kitschig, aber mir gefällt's, ja. Könnte doch sein, oder? Wäre es nicht möglich, dass jemand sagen, ja, es ist kitsch, aber mir gefällt's. Und? Na und? Ja. Genau. Also ich glaube, das wäre es schon. Ich glaube schon, dass Kitsch, auch die Tatsache zum Beispiel, dass eben Jeff Koons, dass der Kitsch zu einer ästhetischen Kategorie machen kann, dass es zumindest irgendwie allgemeine Standards oder Kriterien gibt, die uns erlauben zu entscheiden, was jetzt Kitsch ist und was nicht. Ich glaube schon, dass wir ziemlich objektiv sagen können, was Kitsch ist und was nicht. Genau, also vielleicht würden dann diejenigen, die Kitsch sammeln, sagen, ich nenne das nicht Kitsch oder so, aber sie würden sich auf denselben Gegenstandsbereich beziehen, auf den man sich beziehen würde, wenn man sagen würde, es ist Kitsch. Die würden es vielleicht anders nennen oder so. Vielleicht irgendwie, ich weiß nicht, irgendwie etwas Heimeliges oder irgendwie so dieses Spielzeug für Erwachsene oder so. Irgendwie sowas, ne? Also keine, ich weiß jetzt nicht, aber irgendwie solche Dinge, die jetzt nicht ganz so ernst gemeint sind, ja, die nicht so tot ernst sind, die man ins Bücherregal stellen kann, ohne dadurch erschlagen zu werden. Wenn man nicht so viele Bücher hat, dann stellt man halt was anderes rein, bis dann Bücher kommen oder so. Ja. Wie auch immer, aber sie werden gewisse Gründe angeben können, warum es ihnen gefällt. Und ich glaube, dass diese Gründe nicht nur subjektiver, individueller Natur sind, sondern dass die sich wirklich objektivieren lassen. Ich meine, ich glaube, jeder hat so die Tendenz auch zu dem, was da jetzt Kitsch genannt wird. Das ist durchaus in jedem angelegt, so ein gewisser Hang zum Kitsch. Ne? Also ist jetzt aber eine andere Frage. Ne? Aber ich glaube eben nicht, dass es rein relativ ist oder steril. Steril. Ja, also ich meine, Sie haben recht, das ist der Punkt. Es ist eben zwischen Objektivität und Relativität dazwischen. Ne? Ich glaube aber, dass Sie es richtig beschrieben haben. Scheint mir. Ne? Aber jetzt kann man sich natürlich fragen, wie sie es im letzten Satz macht, aber wie genau sind solche Geltungsansprüche dann beschaffen und wie lassen sie sich kritisieren? Ich meine, schauen Sie mal, wer jetzt, also kann man jetzt zum Beispiel anhand von Kitsch eine Lebensform rekonstruieren? Wollen wir das dann mal machen? Also ich oute mich hier als Kitsch-Begeisterter, stellvertretend für andere jetzt mal. Ich finde, da ist was dran. Ich finde auch den Koons ganz klasse, obwohl der natürlich darauf reflektiert, auf den Kitsch. Der ist ja nicht ein naiver Kitschkünstler, sondern der reflektiert es. Ich finde Kitsch faszinierend. So, und jetzt versuchen Sie mal da eine Kritik von Lebensform anzustellen. Welche Rahmenbedingungen, welche Rahmenbezüge existieren und auf welche kann ich rückschließen, wenn ich jetzt von dem Faktum des Kitsches ausgehe? Was könnten Sie jetzt über mich sagen? Wenn ich jetzt sage, ich habe hier Porzellanpferde, ich habe Michael Jacksons Haustierchen, ich weiß nicht, der hat so einen bestimmten Namen gehabt. Wissen Sie, wie dieses Äffchen hieß? Ich weiß es nicht. Der hat so einen bestimmten Namen gehabt. Ne? Was würden Sie dann sagen? Was habe ich für eine Lebensform? Also was wäre ich zum Beispiel nicht? Was wäre ich zum Beispiel nicht? Wo wären Kritikpunkte mögliche? Oder wie könnten Sie die Lebensform rekonstruieren? Man könnte zum Beispiel sagen, das ist ein unreflektierter ästhetischer Sinn. Da ist eine Ästhetik, die ist recht naiv geblieben. Also da ist ein Ansatz da von ästhetischem Gespür, das aber sehr, sehr naiv geblieben ist oder sich nicht weiterentwickelt hat oder so. Oder ja, sowas. Das ist so eine bequeme Art und Weise, nur über das unmittelbare Gefallen. Zum Beispiel, kennen Sie den Hermann Broch? Das ist ein bekannter Schriftsteller, Broch, schon mal gehört. Der hat einen Aufsatz geschrieben über Kitsch und hat gesagt, Kitsch ist das Böse. Das ist jetzt ganz interessant, weil Broch geht so weit, wirklich zu sagen, Kitsch, also das, was eine Lebensform jetzt nach Rahel Jeki bedeutet, das ist moralisch zu beurteilen. Kitsch ist das Böse, sagt er. Ich komme deswegen drauf, weil ich ja mein Buch über das Böse jetzt gerade geschrieben habe. Und da gibt es ein Kapitel über das Böse in der Kunst. Und der Broch sagt, Kitsch ist böse. Was für Argumente, überlegen Sie mal, könnte jetzt Broch da, Hermann heißt der, glaube ich, mit Vornamen, anführen, um zu sagen, dass Kitsch böse ist? Also diesen extremen Schritt, schauen Sie, Sie waren dabei zu sagen, Kitsch ist rein individualistisch. Und Broch geht so weit zu sagen, nein, es ist moralisch qualifizierbar. Es ist jemand, der Kitsch kauft, jemand, der Kitsch produziert, der ist böse. Der handelt moralisch verwerflich. Was wären Gründe, die ihn zu einem solchen zugegebenermaßen harten Urteil veranlasst haben könnten? Er gibt da Gründe, aber jetzt überlegen Sie mal, was das für Gründe sind. Ich habe Sie schon so ein bisschen auf die Spur gebracht vorhin, als ich sagte, da hat jemand so sein ästhetisches Empfinden nicht kultiviert. Man könnte vielleicht fordern, dass man sein ästhetisches Empfinden kultiviert. Ja.
Dadurch, dass das manche Menschen unterstützen, diesen Geschmack quasi, des Kitsches.
Ja, aber warum ist der Geschmack gerade so schlecht?
Dass sie, indem sie es unterstützen, eben kaufen.
Schon, das ist alles richtig. Aber die Frage ist ja, warum soll man es nicht kaufen? Warum sollten wir Kitsch schlecht finden?
Weil es die Gesellschaft ästhetisch verschlechtert.
Und genau inwiefern, das wäre die Frage, inwiefern verschlechtert, das ist richtig, in diese Spur geht es, inwiefern verschlechtert der Kitsch die Gesellschaft?
Oder?
Ja, das ist ein guter Punkt, genau. Das geht in die richtige Richtung. Sie sagen, er eckt nicht mehr an, Kunst macht sich...
Er provoziert halt nicht oder so.
Genau, Kunst will nur gefallen, diese Gefallsucht. Ne? Der Kitsch, und das ist ja das, was Kunz besonders reflektiert, das ist ja das Faszinierende an seiner Kunst. Ich empfehle Ihnen allen, ins Museum Brandhorst zu gehen, das ist in der untersten Kelleretage, ich glaube, da war es zumindest, als ich das letzte Mal da war, unten im Erdgeschoss, da an einer Seite ist, gegenüber vom Warhol, gegenüber von dem. Auf der einen Seite ist dieses Bild, wo er, glaube ich, dass er durch Körperflüssigkeiten, die er ausgeschieden hatte, erzeugt hat, auf der einen Seite. Das ist irgendwie oxidiert. Und auf der anderen Seite befindet sich der Kunst. Also wie Sie richtig sagen, Kitsch ist zu einfach. Kitsch simplifiziert. Kitsch ist zu glatt. Aber was könnte man noch dazu sagen? Was macht Kitsch noch? Was gibt Kitsch vor, was moralisch vorwerfbar sein könnte? Man könnte doch sagen, ja, warum muss denn Kunst provozieren? Kunst soll doch schön sein, Kunst soll doch angenehm sein. Ich habe so einen harten Alltag, muss mich so abmühen hier. Und wenn ich nach Hause komme, möchte ich halt mein Porzellanpferdchen anschauen oder streichen oder sowas. Ist das so schlimm?
Vielleicht, dass Kitsch nicht die Realität widerspiegelt.
Ganz genau. Oder anders gesagt, jedenfalls nach Broch. Broch sagt, Kitsch ist platonisch gesehen, wenn Sie jetzt mal platonisch denken, so die Ideenlehre, ist Kitsch der äußerste Abglanz. Und Kunst sollte immer die großen Ideen, die erhabenen Ideen darstellen. Und Kitsch ist gerade das Gegenteil. Kitsch ist eine Scheinwelt. Ja? Kitsch ist Schein. Kitsch ist Gefälligkeit. Und er bringt das dann auch noch mit pornografischer Literatur in Verbindung und sagt auch, also Literatur, die eben das künstlerische, ästhetische, den Defekt, das Defizit, durch Pornografie oder sexuelle Darstellung irgendwie zu kompensieren sucht. Das ist für ihn auch Kitsch. Starke These. Ja. Aber Sie sehen, es gibt eben auch gerade Versuche, solche Lebensformen dann moralisch zu kritisieren. Ja. Also wir sind mitten hier in der Diskussion. Ja. Kitsch. Weit nächster Punkt, nächstes Zitat. Man könnte das Ziel der Konzeptualisierung einer Kritik von Lebensformen folgendermaßen beschreiben. Es geht um das systematische Ausbuchstabieren jener mittleren Ebene hier zwischen Verbot, Moral oben und individueller Beliebigkeit, Relativismus, die angesichts der dominanten Strömungen in politischen Liberalismus und kantischer Moralphilosophie gewissermaßen argumentativ ausgetrocknet zu sein scheint. Oder anders, mein Ziel ist es, sagt Rahel Jecki, Licht in die außerphilosophische Dunkelheit zu bringen, in die die ethischen Fragen in der beschriebenen philosophischen Konstellation abgeschoben worden sind. Dabei mag sich zeigen, dass die Dunkelheit, die in diesem Bereich herrscht, oder gar das Schweigegebot, mit dem er belegt ist, der möglicherweise nur vermeintlichen Helligkeit einer Lichtquelle geschuldet ist, die den Raum praktischer Gründe stets vom Vorrang des Rechten gegenüber dem Guten her ausleuchtet. Wie verstehen Sie das zugegebenermaßen etwas kryptische Zitat? Warum ist es ausgetrocknet? Was meint jetzt hier ausgetrocknet? Warum ist diese mittlere Ebene hier, die Lebensformebene, ausgetrocknet? Hier. Das ist ja eine Metapher, ausgetrocknet. Warum ist es außerphilosophisch dunkel dort? Ganz einfach, ja.
Naja, also sie schreibt ja, dass in der philosophischen Konstellation aus politischem Liberalismus und kantianischer Moralphilosophie das halt einfach nicht behandelt wird, oder?
Mhm. Und warum nicht? Gibt es einen Grund?
Ja, weil der politische Liberalismus eben diesen Individualismus, die Relativierung stark macht, damit eben der kantianische.
Mhm. Mhm, genau. Also es ist einfach in Vergessenheit geraten. Oder man sagt vielleicht, da kommt alles rein, was weder dazu gehört noch dazu. Das schiebt man da ab in die Mitte und es ist irgendwie so der Mülleimer oder so die Reste, Rampe oder was auch immer. Da kommt halt das rein, was außerhalb unseres Fokus liegt, was aus dem Rahmen fällt. Und sie möchte jetzt also gerade diesem vernachlässigten Zwischenbereich wieder philosophische Aufmerksamkeit zuteil werden lassen. Das ist doch eigentlich mal schon ein sehr ehrenwertes Unternehmen. Ja? Die Frage ist jetzt halt, wie kann sie diesen Zwischenbereich so stabilisieren, begrifflich, dass wirklich objektive Aussagen philosophischen Gehalts darüber möglich sind. Das ist jetzt die Herausforderung. Und jetzt fragt sie sich, soll man Lebensformen kritisieren? Für und wider die ethische Enthaltsamkeit. Man könnte ja sagen, ach, ob da jetzt jemand Kitsch sammelt oder selbst Kitsch schreibt. Kennen Sie die Schriftstellerin Kurz Mahler? Kennen Sie die? Kurz Mahler? Nicht gehört, Kurz Mahler, eine ganz bekannte Schriftstellerin, ich glaube Anfang des 20. Jahrhunderts. Genau, solche Bücher die werden jetzt wieder entdeckt in der Germanistik. Das sind ganz spannende Texte. Aber diese Dame hat Generationen mit, ich weiß nicht, ob ich jetzt kitsch sagen soll, mit leicht bekömmlicher Kost versorgt. Sollte man nicht sagen, ja gut, das war halt da mal so eine Zeit und gut, jetzt heute irgendwie stehen sie irgendwie auf Porzellanäffchen und morgen stehen sie auf Royals, die in Heidelberg winken oder so. Jede Zeit hat ihren eigenen Geschmack. Ist doch mir egal, was die da machen. Ist doch mir egal, wer was in seiner Vitrine stehen hat. Ist doch mir egal, wer was schreibt. So, das ist diese ethische Enthaltsamkeit. Soll man aber Lebensformen kritisieren? Führt eine solche Kritik, wo sie auf Verbindlichkeit, also gewisse Objektivität, zielt, nicht unausweichlich zu Paternalismus und Sittendiktatur? Das wollen wir nicht. Paternalismus wollen wir nicht und Sittendiktatur schon gar nicht. Was ich in meinem Regal stehen habe, das geht niemandem was an. Und die Philosophen zuletzt. Ich lasse mir meinen Kitsch nicht ausreden, könnte man sagen. Ernst Tugendhat, kennst du den Ernst Tugendhat? Ein recht betagter Philosoph mittlerweile, der aber noch lebt, der in Tübingen lebt, hat dort eine Honorarprofessur. Ich habe ihn einmal erlebt noch, ich habe in Tübingen studiert gehabt und der hat eben dazu Stellung genommen. Also ein Ethiker, Anthropologe, auch ein sprachanalytisch geschulter Philosoph, der sogar noch ein bisschen bei Martin Heidegger studiert hat nach dem Krieg. Ernst Tugendhat sieht in seinem Aufsatz Antike und moderne Ethik die emanzipatorische politische Stoßrichtung der modernen Moralkonzeption gerade in der für die liberale Rechtskonzeption grundlegenden Überzeugung, dass es jedem selbst überlassen bleiben soll, wie er sein eigenes Leben gestaltet. Und obwohl er einräumt, dass dieses Verbot, in die Autonomie des Einzelnen einzugreifen, nicht direkt voraussetzt, dass es keine objektiv begründbaren Prinzipien der Lebensgestaltung geben kann, merkt er an, dass dort, wo man an solche Prinzipien glaubt, der Schritt zu einer Sittendiktatur doch sehr naheliegend sei. Ja. Also, wir haben hier das Problem. Hier haben wir Moraldiktatur und hier haben wir Sittendiktatur, wenn wir das kritisieren. Ne? Kategorischer Imperativ, du sollst kein Porzellan, prüfe dein Porzellan so, dass dein Regal so, dass keine Porzellanfiguren drinstehen. Ne? Wenn das der Fall ist, dann folgt daraus nach dem ästhetischen Imperativ, nach dem Lebensformimperativ, dass wir uncool sind. Ja. Dann würde doch jeder sagen, ein ästhetischer Imperativ, das ist ein Eingriff in meine Privatfreiheit, in meine Sphäre. Ich lasse es mir nicht ausreden. Ja. So. Auf jeden Fall sagt er auch hier die verliberale Rechtskonzeption grundlegend überzeugen, dass jedem selbst überlassen bleiben soll, wie er sein eigenes Leben gestaltet. Natürlich kann man sich jetzt fragen, ist es überhaupt das einzelne Leben, was da gestaltet wird in der Lebensform? Oder haben wir in der Lebensform nicht vielleicht doch sehr allgemeine Komponenten drin? Sie kennen sicherlich Robert Musil, Mann ohne Eigenschaften, diesen ganz grandiosen, ewig langen Roman, den fast niemand gelesen hat, von dem die meisten nur den Anfang gelesen haben, weil der auch so toll ist. Und Musil sagt, der Mann ohne Eigenschaften, also die Moderne, ist dadurch gekennzeichnet, dass es gar keine Eigenschaften mehr gibt, sondern nur noch Allerschaften nennt er das. Nicht mehr Eigenschaften, es gibt keine Individualität mehr, sondern jeder baut sich seine Individualität in Anführungsstrichen über Versatzstücke zusammen. Ja? Also ich trage diese Uhr, ich habe diese Schuhe, das sind Allerschaften, jeder hat das, nur nicht in dieser selben Konstellation. Individualität gibt es nicht mehr. Ja. Kann es überhaupt wirklich, das war diese Frage, darum jetzt gehen, wie jeder sein eigenes Leben gestaltet oder kann man gar nicht mehr von eigenem Leben sprechen? Na gut, man kann sagen, ich gestalte mein Leben so, dass es halt nicht mehr nur mein Leben ist, dass es halt ein Leben unter anderem gemäß einer bestimmten Lebensform ist. Und man könnte sich natürlich auch fragen, können verschiedene Lebensformen koexistieren? Kann ich dieser Lebensform zugehören und dieser? Geht das? Schließt sich ja nicht aus, ne? Wie auch immer, die Frage ist halt hier, ob es sowas wie individuelles eigenes Leben überhaupt gibt. Das fragt er jetzt. Aber nicht nur die Möglichkeit der individuellen Selbstverwirklichung jenseits kollektiver Rechtfertigungszwänge und Beschränkungen durch Sittlichkeit und Tradition stehen auf dem Spiel. Das gelingende Zusammenleben in einer multikulturellen Gesellschaft scheint auf die Anerkennung von Differenz und Pluralität und damit auf eine Haltung der liberalen Selbstbeschränkung und der Einklammerung der eigenen Tradition und Lebensweise gegenüber der Vielfalt miteinander konkurrierender Lebensformen angewiesen zu sein. In diesem Zusammenhang ist Kontextsensitivität eine wichtige Tugend und die Einsicht in die Schwierigkeiten Interpretation angesichts der Konfrontation mit fremden Gesellschaften eine wichtige Erkenntnis. Die faktische Entwicklung der Moderne, Individualisierung, Pluralisierung, Reflexivität, aber auch in normativer Gehalt, die Ideen von Autonomie, Selbstbestimmung und Selbstverwirklichung scheint untrennbar mit der Vorstellung verbunden zu sein, dass es keine allgemeinverbindliche Sittlichkeit mehr geben kann und entsprechend auch keinen Standpunkt, von dem aus sich Lebensformen kritisieren ließen. Ja, das ist eben dieser Relativismus. Scheint, sagt sie jedenfalls. Scheint, ne? Hier, scheint. Es scheint so zu sein. Jetzt müssen wir mal weiterlesen, ob es tatsächlich so ist, dass es keinen Standpunkt mehr geben kann, von dem sich aus Lebensformen kritisieren lassen. Sie sehen, hier geht es wirklich um ein systematisches Problem. Deswegen ist die von dem Kommilitonen aufgeworfene Leitfrage durchaus ein guter Kandidat für Hausarbeitsthemen. Jetzt sagt sie weiter, in unterschiedlichen Strömungen formuliert die gegenwärtige politische Philosophie deshalb Konzeptionen, die gegen die Einmischung in Fragen der Gestaltung von Lebensformen eine Position ethisch-epistemischer Abstinenz proklamieren und damit auch die Thematisierung von Lebensformen umgehen, einhegen oder unnötig machen. Es ist diese Haltung, die ich im Vorwort eine Black-Box-Mentalität genannt habe. Na, also welche Lebensform du lebst, das ist mir eigentlich egal. Da schaue ich nicht rein, diese Schachtel. Die beiden einflussreichsten Ausprägungen dieser Position sind dabei wohl der politische Liberalismus und seine pragmatische Begründung einer notwendigen Neutralität gegenüber Lebensformen auf der einen Seite und die unter anderem von Jürgen Habermas vertretene Behauptung einer kategorialen Differenz zwischen Moral und Ethik auf der anderen Seite. Beide Positionen möchte ich im Folgenden kurz untersuchen, um vor dem Hintergrund ihrer Defizite die Notwendigkeit einer Wiederaufnahme der Frage nach der rationalen Bewertung und Kritik von Lebensformen zu motivieren. Also was ist jetzt Ihre Strategie gewissermaßen? Was möchte sie jetzt machen hier? Ja, eigentlich schon wie in den vorherigen Zitaten angedeutet, sie möchte eben diesen mittleren Bereich der Lebensform, der aus verschiedenen Gründen ausgeblendet wurde, also einmal, dass man sagte, in den häufigsten Fällen, das ist rein individuell, es wäre eine Sittenpolizei oder sowas, da darf niemand eingreifen. Und sie sagt offensichtlich, das hängt zusammen, diese Blackbox-Mentalität hängt dabei vor allem mit dem politischen Liberalismus und dieser notwendigen Neutralität zusammen gegenüber Lebensformen. Aber auch von Jürgen Habermas, der da wohl nach ihrer These auch eine Rolle gespielt habe. Und jetzt kommt ihre These. Meine These ist, das Prinzip der Enthaltsamkeit sowie die Idee der Neutralität stoßen an eine Grenze. Und zwar nicht trotz, sondern gerade angesichts der Situation moderner Gesellschaften. Es scheint nämlich die Enthaltsamkeit in ethischen Belangen zum Signum moderner Gesellschaften geworden zu sein und die Neutralität gegenüber Lebensformen als eine wichtige Anforderung in Bezug auf speziell den modernen Staat dargestellt, so lässt sich gleichzeitig behaupten, dass das Leben gerade unter den Bedingungen der Moderne und der wissenschaftstechnischen Zivilisation die Akteurinnen und Akteure zunehmend mit Problemen konfrontiert, die eine Bewertung von Lebensformen unumgänglich machen. Die Frage der Beurteilbarkeit von Lebensformen wäre mit demselben Befund konfrontiert, der sich aus Hegels Grundlinien der Philosophie des Rechts als eine Art von Dialektik der Individualisierung herauslesen lässt. Ermöglicht die Moderne den Individuen einerseits die Unabhängigkeit von kollektiven und traditionellen Bindungen, das Recht der Besonderheit des Subjekts, sich befriedigt zu finden, so verstärkt sich andererseits in der modernen bürgerlichen Gesellschaft die Abhängigkeit der Individuen vom gesellschaftlichen Austausch und Verkehr und damit die Interdependenzen zwischen ihnen. Dichte ethische Positionen wären dann in dem Maße schwerer zu begründen, indem sich die Frage nach ihrer Begründung überhaupt stellt. Was ist jetzt diese Dialektik? Was konstatiert sie jetzt hier? Warum haben wir jetzt dennoch ein Problem, trotz dieser Unabhängigkeit von kollektiven, traditionellen, nahen Bindungen? Das ist eine Dialektik der Moderne sozusagen. Haben Sie eine Idee? Das ist eigentlich das, was auch schon Musil so ein bisschen zum Ausdruck gebracht hat. Also die Moderne erlaubt es uns, aus traditionellen Gefügen auszubrechen. Ja, als irgendwie familiären Strukturen, zum Beispiel die Struktur der Großfamilie, ist in der Moderne in eine Krise gekommen, jedenfalls. Ja, nicht mehr ohne weiteres so als Lebensform, wenn man es überhaupt so nennen kann, vertreten. Auch die Stadt als Lebensform, das Städtertum im Vergleich zum Land. Aber was sagt jetzt hier Jägi im Anschluss an Hegel? Was ist dann auf der anderen Seite passiert, trotz dieser Befreiung und dieser Unabhängigkeit? Ja, die Tradition wurde einfach ersetzt. Ne? Also zum Beispiel jetzt Großfamilie oder ich habe keine Ahnung was, Ehekodex oder sonstige Dinge. Die hat dennoch dazu geführt, dass in einer bürgerlichen, modernen bürgerlichen Gesellschaft die Abhängigkeit der Individuen vom gesellschaftlichen Austausch und Verkehr verstärkt hat. Ja. Wie kann man sich das vorstellen? Also wenn ich jetzt nicht mehr in der Großfamilie leben kann, die mir den Halt gibt, den in der traditionellen Gesellschaft die Individuen bekamen, was mache ich dann? Ja? Ich bleibe eben nicht alleine. Ja? Selbst wenn ich in der Stadt wohne, relativ anonym bin, was mache ich? Was mache ich? Haben Sie eine Idee, was mache ich in der Stadt, wenn ich nicht mehr die Großfamilie habe vom Lande? Was mache ich in der Stadt?
Man sucht sich quasi eine neue Großfamilie.
Genau, aber natürlich nur eine, in Anführungsstrichen, genau. Und was wäre so eine typische Großfamilie? Genau, oder Sie gehen in einen Verein oder so, ne? Sportverein. Ne? Und plötzlich haben Sie ganz andere Ideale. Jetzt geht es hier um Fitness und so weiter und so fort. Ja? Es spielen ganz andere Werte eine Rolle plötzlich. Ja? So was. Also wir können offensichtlich nicht zurechtkommen, nur auf uns geworfen. Wir tendieren immer zu solchen Strukturen, wir suchen uns halt eine andere Lebensform, die halt ein bisschen cooler ist, würde jetzt Reiljegi sagen, in unseren Augen. Ja.
Ja, aber der Unterschied ist doch der, dass wir daran nicht gebunden sind. Also wir können jederzeit den Verein wechseln, Freundschaften halten unter Umständen auch nicht ewig.
Und ja, aber, Sie meinen, können wir nicht auch aus einer Großfamilie ausbrechen, aus dem Land, Landflucht, Stadt Sucht und Landflucht, meinen Sie, das kann man doch auch. Ich meine, gut, man kann sich jetzt nicht seine Verwandten aussuchen und so, man gehört in eine Familie rein, aber ich kann doch auch entscheiden, gut, dann, also wenn Sie das meinen, ich breche aus der Familie aus, ich verlasse das Land, das Dorf und gehe in die Stadt. Also das wäre eben die Großfamilie eine traditionelle Lebensform, eine vielleicht nicht mehr ganz so moderne, jedenfalls nach Hegel und nach Jägi. Und der Sportverein oder Fitnessstudio oder sonstige Fitnessclubs sind halt auch eine Lebensform. Also, oder meinten Sie das damit? Oder, also natürlich sind die uns gewissermaßen zur Disposition gestellt. Aber ich glaube nicht, dass das ein Argument dagegen wäre. Natürlich können wir unsere Lebensform uns irgendwie zusammensuchen. Wir sind nicht determiniert auf eine Lebensform.
Ja, ich meinte bloß so auf dem Land, in der Großfamilie sind
Okay, das ist richtig, ja. Richtig, ja. Ja. Vielleicht ist das dann das Spezifikum der modernen Lebensform, dass sie eben so uns zur Verfügung steht. Im Sinne dieser Flexibilität, dass wir sie sehr schnell wechseln können. Und in diesen traditionellen Gefügen eben Lebensform wesentlich stabiler sind, wesentlich rigider sind, vielleicht auch wesentlich normativer in ihrer Bindung, könnte man sagen. Ne? Ja, so könnte man vielleicht argumentieren. Aber interessant, sie sagt, wir kommen um die Lebensform nicht herum. Wir brauchen die Lebensform. Ne? Ja, und jetzt sind wir hier an diesem Punkt angelangt und wollen jetzt noch ein bisschen offener diskutieren. An dieser Stelle, haben Sie jetzt nach diesen Zitaten eine Idee oder noch andere Stellen aus dem Text, der Hinweise geben könnte auf die Art und Weise, wie man Lebensformen kritisieren könnte? Haben Sie noch andere Zitate gefunden, andere Passagen, die Sie noch berücksichtigen wollen? Also nochmal auf die Hausarbeit zu kommen, wir könnten jetzt mal so ein bisschen an dieser Stelle ansetzen an eine mögliche Hausarbeitsgliederung, weil jetzt ist ja praktisch, haben wir dieses das Problemprofil, haben wir uns jetzt etwas gemeinsam erarbeitet. Also wenn Sie jetzt mal schauen, wenn wir jetzt gemeinsam so eine Hausarbeit hier mal konzipieren wollen, zum Schluss, dann können wir das so machen. Das ist keine gute Lebensform. Das ist unhöflich. Ne? Einfach die Tür aufreißen und nicht Hallo sagen. Typisch Stadt. Ne? Auf dem Land wird es sowas nicht geben. Könnte man sagen. Ich weiß nicht. So, also. Wie soll ich die Titel nennen? Haben Sie eine Idee? Sie hatten den Vorschlag gebracht. Haben Sie eine Idee für einen geeigneten Titel? Oder andere Vorschläge. Für einen schön pointierten Titel, ich muss noch dazu sagen, ein Titel darf immer aus sehr pointiertem Obertitel, gerne auch ein Zitat und einem etwas expliziteren Untertitel bestehen. Hat nicht die Rahel Jäcki jetzt hier so eine schöne Metapher verwendet hier? Was sagte sie hier? Ausgetrocknet, hat sie doch gesagt. Hier. Kann man damit was anfangen? Ich weiß nicht. Ja, wie nennen wir den Titel? Vorschläge. Das Problem haben wir. Oder nennt man vielleicht nochmal die Leitfrage. Also, wie nennen wir jetzt die Leitfrage? Wie formulieren wir sie? Wollen Sie es nochmal sagen? Sie hatten diese instruktive Leitfrage vorhin formuliert. Oder im Lichte der jetzt gelesenen Texte, wie würden Sie die Leitfrage formulieren?
Wie könnte man Kritik Lebensformen
rechtfertigen? Ja. Oder vielleicht so, lassen sich Lebensformen kritisieren und wenn ja, wie? Ja? Und falls ja, wie? Das wäre so eine mögliche Leitfrage. Ja? Da haben Sie nämlich jetzt noch mit drin, lassen Sie sich überhaupt. Ja? Und jetzt müssen wir dem einen Titel geben, der Arbeit. Und jetzt müssen wir ein bisschen kreativ sein. Das kann man auch ganz am Ende, den Titel kann man auch ganz am Ende erst vergeben. Aber man kann ja immer spielen. Sie kennen den hermeneutischen Zirkel, ne? Vom Ganzen aufs Teil, vom Teil aufs Ganze. Also das Ganze wäre jetzt mal, die Gliederung wäre das Ganze oder der Titel wäre das Ganze. Und je weiter Sie dann die Arbeit schreiben, merken Sie, hoppla, das Ganze ist zu groß, das Ganze muss wieder hier eingeschränkt werden. Und dann sind Sie in einem Wechselspiel von Allgemeinheit und Individualität Ihrer Arbeit. Wie nenne ich den Haupttitel jetzt? Vorschläge. Zum Beispiel so. Nur ein Vorschlag. Sie können mich gerne kritisieren. Ja. Das wäre so ein bisschen provokativ. Ein Kapitel meines neuen Buches über das Böse hat diesen Titel. Böse Lebensform, aber ohne Fragezeichen. Weil ich behaupte nämlich, dass es gewisse Formen von Lebensform gibt, die in der Literatur zumindest dezidiert böse zu nennen sind. Aber Kitsch gehört nicht dazu. So weit würde ich nicht gehen. Ja? Mehr verrate ich jetzt nicht. So, böse Lebensform. Ja. Und dann können Sie irgendwie, jetzt haben wir leider Lebensformen hier schon drin. Ne? Es ist immer schlecht, wenn man den dann nochmal bringt im Untertitel, aber wir könnten es jetzt nochmal aufnehmen und könnten ihm fragen, zur Kritik, zur Möglichkeit der Kritik, von Lebensformen eben nochmal oder von intersubjektiven Verbünden jenseits von Objektivität der Moral und Liberalismus oder Individualismus. Ne? Ja, da haben Sie im Untertitel dann hier ein bisschen provoziert und im Untertitel haben Sie dann die Möglichkeit der Kritik jenseits, also sagen Sie, es geht nicht um die harte Moral und es geht nicht um Beliebigkeit. Sowas. Ne? Oder nur jenseits von Moralität. Ja? Sowas. Ne? Das wäre eine Möglichkeit. Ne? Ich möchte nur meinen Raum stellen. Ne? So, und dann haben Sie hier also den Titel. Vielleicht finden Sie ja auch ein Zitat. Im Weiteren, wenn Sie ja noch ein bisschen weiter lesen, das können Sie dann auch schön als Obertitel nehmen. Und haben Sie noch einen Untertitel. Dann können Sie ein bisschen expliziter machen. Und jetzt gehen Sie dann über zur Gliederung. Gliederung, dann machen Sie natürlich erst die Einleitung. Die Einleitung müssen Sie nicht Einleitung nennen, die können Sie auch mit einer Frage überschreiben. Ja, Sie müssen das nicht Einleitung nennen. Sie wissen ja, Sie sind ja alle fortgeschritten hier. Sie können da auch etwas freier sein. Ne? Sie können eine Frage statt der Einleitung. Kritik von Lebensformen, Fragezeichen oder sowas. Ne? Das heißt, in der Einleitung schreiben Sie dann, diese Leitfrage kommt da rein und die wird dann aber auch noch etwas weiter explizieren. Ne? Und Sie zeigen dann in der Leitfrage, genau in der Einleitung, wie aus der Leitfrage hier auch die Methode entsteht. Ne? Also, um diese Frage zu beantworten, werde ich erst das machen, dann das, dann das und das und schließlich werde ich mich damit noch befassen, zum Beispiel. Dann kommt der Hauptteil. Und im Hauptteil können Sie das Ganze dann entfalten. Zum Beispiel könnten Sie dann Folgendes machen. Zum Beispiel zum Begriff der Lebensform. Und dann 2.2. Normativität der Lebensform. Oder ähnlich, ne? Ähnliches. Ne? Und dann 2.3, ich weiß nicht, vielleicht dann hier Beispiele, Beispiele der Möglichkeiten der Kritik oder so. Tick und dann drittens Schluss. So ungefähr. Ne? Das ist jetzt nur so ein Vorschlag. Ne? Müssen Sie sich jetzt nicht stoisch, klavisch dran halten, aber so könnte man das ungefähr machen. Oder haben Sie andere Vorschläge? Ist das schlecht? Bessere Gliederung? Bitte. Ja. Mhm, genau. Genau. Fazit. Fazit. Also schreiben Sie auch nicht, besser nicht, das machen manche bei mir, in der Einleitung dann schreiben, in der Einleitung schreiben, die Arbeit schließt mit einem Schluss oder die Arbeit schließt mit einem Fazit. Das ist redundant, das ist ziemlich redundant. Das würde ich nicht machen. Das wäre kitschig oder ich weiß nicht. Ja, eine gewisse Lebensform, die ich nicht unterstützen würde. Ja. Ganz genau. Das können Sie machen. Oder Sie, vielleicht wissen Sie ja dann am Ende auch schon die offene Frage, dann können Sie schreiben, zum Schluss werde ich die folgende offen gebliebene Frage, Doppelpunkt, diskutieren. Oder Sie fragen sich zum Schluss, diskutiere ich, inwiefern Rahel Jeggis Konzept überzeugend ist und formuliere einige Gegeneinwände und modifiziere oder so. Natürlich hier nicht mehr groß Neues bringen, aber schauen Sie, ein Schluss, der eine Kritik enthält. Kritik ist nie was Neues. Kritik ist inhaltlich nichts Neues. Kritik ist nur eine Perspektivierung desselben Inhaltes. Hier legen Sie da, hier rekonstruieren Sie im besten Fall. Man muss auch noch unterscheiden zwischen Paraphrase und Rekonstruktion. Ich würde sogar die drei Punkte unterscheiden. Der Reihe nach Aufsteigen der Gültigkeit oder Valenz oder Relevanz. Paraphrase, das ist das Allereinfachste. Das ist einfach Wiedergabe durch viel Zitierung, durch Reformulierung. Dann das zweite wäre Darlegung. Darlegung scheint mir schon eher fokussierter zu sein, strukturierter. Und drittens Rekonstruktion. Das ist im zunehmenden Maße eigenständiger. Also eine bloße Wiedergabe, Paraphrase, da machen Sie dasselbe nochmal. Sie geben einfach, Sie keuen wieder. Eine Darlegung ist geordneter. Da bringen Sie schon eine eigene Gliederung in den Stoff rein. Sie orientieren sich nicht mehr 1:1 an dem vorliegenden der Vorlage. Und Rekonstruktion, da machen Sie sich dann völlig frei von dem bei Rahel Jeggi verwendeten Vokabular, von Ihrer Begrifflichkeit. Sie entwickeln eine eigene Begrifflichkeit, mit der Sie denselben Gegenstand vielleicht sogar noch besser oder jedenfalls in einer ganz bestimmten Hinsicht präsentieren. Ja. Ob Sie jetzt zu einer Rekonstruktion fortschreiten können, das muss jetzt nicht sein. Bei großen Philosophen wie Hegel ist es notwendig zu rekonstruieren, weil die so dunkel schreiben, ne, die sagen irgendwie die Diremption des Absoluten und die singuläre Vereinzelung, ja, und der Zwist zwischen dem Relativen und dem Absoluten, das kann man doch nicht verstehen. Also ich jedenfalls nicht. Ja. Und da müssen Sie dann rekonstruieren. Da müssen Sie dann sagen, mit Absolutem meint Hegel eine universelle Struktur, die nicht mehr in Relationalität zu denken ist, sondern ja, so, da müssen Sie dann hier so selbst das in eigene Worte bringen. Und Rahel Jeggi macht das, er fordert das nicht in dieser Weise, aber versuchen Sie tendenziell weg von der Paraphrase hin zur Rekonstruktion zu gehen. Rekonstruktion bedeutet, dass Sie sich nicht mehr in der Gliederungsstruktur, in der Abfolge an Jeggi, an der Vorlage orientieren müssen, sondern so flexibel und frei und souverän mit dem Stoff umgehen können, dass Sie ihn sogar umdrehen können, dass Sie ihn aus jeder beliebigen Perspektive neu aufziehen können, gemäß Ihrer Leitfrage. Das ist so ein Ideal, sage ich jetzt mal, ne? Denselben Gegenstand mit ganz eigener Begrifflichkeit zu rekonstruieren, darzulegen, verständlich zu machen. Und die Kritik, die wendet dann das, die stellt das ein bestimmtes Licht. Die befragt diese Punkte, die stellt eine Frage, eine kritische Frage, adressiert sie an den Gegenstand. Insofern bringt sie nichts Neues, sondern sie fordert den Gegenstand heraus. Sie provoziert ihn. Und wenn Sie, wie gesagt, hier nochmal haben, was eine gute Frage ist, ein Experiment, dann wird der Text am Ende Ihnen ganz bereitwilliges Dinge erzählen, die er bislang nur für sich behalten hatte. Dann wird er sehr gesprächig, der Text. Sie sollen dem Text Geheimnisse entlocken. Das ist Ihre Aufgabe. Und jetzt mit diesen allzu poetischen Worten beende ich das Seminar. Ich wünsche Ihnen viel Spaß bei der Erstellung Ihrer Hausarbeiten. Sie dürfen gerne mir Ihre Leitfragen, Ihre Gedanken schicken. Dann gebe ich Ihnen noch eine Rückmeldung drauf. Ich stelle heute jetzt auch noch die Aufnahme in bester Tonqualität hier mit diesem Mikrofon ins Netz. Und ich kann versprechen, dass in den nächsten Tagen eine exklusive Sendung auf Philocast zum Thema Was sind Lebensformen veröffentlicht werden wird. Ich wünsche Ihnen eine schöne vorlesungsfreie Zeit. Bis demnächst.